Heute haben wir ja wieder mal eine weitere Folge aus dem Community Talk und ich hatte ja einige Freiwillige, habe ich können dazu bewegen, sich zu melden bei mir. Und einer von den Freiwilligen, das ist der Thomas, der jetzt auch gerade bei mir ist. Und ja, der hat sich dann bei mir gemeldet und wir reden heute mal über ihn als Anleger, was er so erlebt hat, was er so für Erfahrungen gemacht hat und wo er vielleicht auch hin will mit seiner Anlagestrategie. Und ich sage herzlich willkommen nach, wo sitzt du eigentlich, Thomas?
In Berlin.
Ah,
Hallo
in Berlin,
Thomas.
also hallo nach Berlin. Hallo, Thomas.
Hallo Thomas, Grüße ins Saarland.
Geht's dir gut? Bist du bereit für eine kleine Fragerunde?
Ja, frisch erholt vom langen Wochenende
Okay.
und bereit, genau.
Dann würde ich mal sagen, damit die Hörer und Hörerinnen auch mal wissen, wer jetzt da mit mir spricht, vielleicht stellst du dich einfach mal so kurz und knapp vor.
Genau, vielen Dank. Thomas aus Berlin. 39 Jahre jung, verheiratet, zwei Kinder, arbeite bei einem großen deutschen Konzern, Staatskonzern der Deutschen Bahn, machen da die Fahrpläne für die Region Berlin, Brandenburg, Meck-Pomm. Ja, und quasi Ur-Berliner, geboren in Berlin, aufgewachsen in Berlin,
Wohnhaft in Berlin.
wohnhaft in Berlin, genau.
Okay. Ja, mit den Fahrplänen ist ja auch nicht so einfach vielleicht, ne? Wird das jetzt mit der künstlichen Intelligenz besser?
Das ist der große Plan. Also tatsächlich sind Fahrpläne immer noch Handarbeit, natürlich am PC, am Rechner, aber doch ein Mensch, der davor sitzt und die Züge virtuell verschiebt, um sozusagen konfliktfrei in der Theorie fahren zu können. Man arbeitet dran, mit der KI das zu automatisieren, aber die Programmierer stellen doch fest, dass es das, was im Kopf bei Menschen abläuft, so an Problemlösungen, an Ideen, die der Mensch entwickelt, dass das die Maschine noch nicht so hinbekommt. Aber vielleicht gibt es durch den KI-Schub da jetzt auch schnelleres Fortkommen.
Ja, ist ja auch ein Bereich, wo es dann auch, glaube ich mal, sehr sensibles Thema auch ist. Das muss ja schon alles irgendwie funktionieren und dann muss der Mensch doch nochmal drüber schauen, ob das alles auch richtig so von der KI auch erdacht ist dann am Ende.
Genau.
Okay, du hast Kinder. Wie alt sind die?
3 und 6, also noch recht
Drei,
klein.
okay. Hast noch ein bisschen Zeit, weil ich wollte dir die Frage noch stellen. Wie bringt man die Kinder rechtzeitig dahin, dass sie sich für Finanzen ein bisschen interessieren und dass man denen auch so ein paar Basics mitgibt? Aber da hast du noch ein bisschen Zeit.
Hab noch ein bisschen Zeit, aber
Ja.
lustigerweise hatte ich mit dem Großen mal das Gespräch im Urlaub gehabt, so zum Thema Aktien und Unternehmensanteile. Das fand er irgendwie spannend und wollte dann, und dann meinte ich aber irgendwann so, naja, das besprechen wir dann mal später, wenn du ein bisschen größer bist. Und dann eine Stunde später kam er und sagte, du Papa, jetzt ist doch später, lass uns mal über Aktien sprechen.
Okay, du
Aber ich
darfst
glaube,
ihn
wenn
gar
er
nicht
rechnen,
bremsen jetzt. Ja.
ja, aber erstmal muss er rechnen lernen und lesen lernen und
Ja,
dann
ja.
ja, können wir über Aktien sprechen.
Ja, genau. Aber wenn schon ein gewisses Interesse jetzt schon zu sehen ist, dann habe ich ja da sehr gute Hoffnung, dass das bei ihm auch dann gut klappt. Ne? Aber jetzt am Anfang erstmal noch ein bisschen Kaufmannsladen mit dem Geld ein bisschen spielen,
Genau,
ne? Und da
genau.
zu wissen, dass man was bezahlen muss für Dinge, das ist schon mal die erste Erkenntnis.
Richtig,
Okay,
genau.
du hast geschrieben, also ich habe ja immer vor jedem Gespräch, also ich kenne dich ja nicht wirklich, ne? Und du bist jemand aus der Community, ich glaube aus der Telegram-Gruppe, ne? Und deswegen habe ich da extrem wenig Vorwissen über dich jetzt, aber wir haben schon ein paar Dinge jetzt zumindest im Vorfeld können dann besprechen. Also ein paar Informationen habe ich. Ich habe auch einen Fragebogen dir zugeschickt, den du mir zurückgeschickt hast. Das heißt, daran knüpfe ich ein wenig an. Und in einer Mail hast du auch geschrieben, die Strukturierung der Haushaltsfinanzen, das würdest du auch vielleicht ganz gerne thematisieren. Ja gut, vierköpfige Familie, wie läuft das ab mit der Strukturierung der Haushaltsfinanzen bei euch?
Ja, ich habe sozusagen so eine Neudeutsch Asset Allocation, war so der erste Aufsatz. Also sprich, wie viel Geld soll in risikoarmen Anlagen stecken, Stichwort Tagesgeld, Festgeld, Anleihen oder wie in risikobehafteten Themen. Und nachdem das so ein bisschen klar war, ging ich auch ein bisschen mehr in Richtung wie viel Geld ist eigentlich übrig pro Monat, und wie teilen wir das, ja, wie teilt man das in der Partnerschaft untereinander auf? So sozusagen so erstmal ganz grob dieser große Block, ja, von
Ja.
Finanzen
Also
in der Partnerschaft.
das ist schon mal wichtig überhaupt mal festzustellen, bleibt denn was übrig und wenn ja, wie viel am Monatsende, ne? Das ist, glaube ich, was viele
Genau.
auch nicht immer so im Blick haben.
Genau. Also
Okay.
dafür gibt es logischerweise das Haushaltsbuch, was ich führe, oder habe
Also ganz
entsprechend.
klassisch Haushaltsbuch mit Schreiben und so, oder wie machst du das?
Ja, schon digital. Also wir bezahlen im Wesentlichen den Großteil mit EC-Karte oder mit Girocard.
Ja.
Und dann kann man das ja dank CSV-Export exportieren. Hatte ich früher alles mit Excel gemacht, mit S-Verweisen und Co., um die dann also zu kategorisieren. Jetzt habe ich auch schon so ein Programm mir dann einmalig gekauft, das mich da unterstützt, dass ich eben einfach nur die CSV-Datei in das Programm kippe, alle paar Monate das dann aufgeschlüsselt bekomme nach Lebenshaltung,
Okay,
Benzin,
okay.
Miete, und dann halt sehen kann, wie entwickelt sich so die Ausgabenseite und passt letztlich das Budget, was ich am Jahresanfang mal so grob geplant habe noch.
Also wirklich jede einzelne Position wird da zugeordnet am Ende von
Vom
den Umsätzen?
Gemeinschaftskonto, wo alles fürs gemeinsame Leben abgeht, genau.
Okay, das heißt, du hast da wirklich die volle Kontrolle. Wie bei
Zumindest
der
vom
Bahn auch.
Gemeinschaftskonto. Was meine
Ja.
Frau ausgibt, da habe ich die Kontrolle natürlich nicht. Da
Okay,
ist ja.
okay. Kontrollverlust.
Ja, also muss auch nicht
Ja,
sein.
also ich muss sagen, ich track jetzt nicht alles. Ne? So ein paar Dinge, klar, habe ich dann schon irgendwie automatisiert, wo ich dann weiß, okay, die Energiepreise, die haben sich so und so entwickelt. Ne? Die Urlaubskosten waren jetzt so und so hoch, habe ich festgestellt beispielsweise. Wir haben ja auch Kinder, vier Kinder, und jetzt sind wir nochmal in Urlaub geflogen dieses Jahr und habe festgestellt, obwohl nur ein Kind mehr dabei war, wie beim letzten Mal, das war vor 5 Jahren, wo wir nach Mallorca geflogen sind, war der Mallorca-Urlaub ziemlich genau doppelt so teuer. Ja, und das eine Kind, das jetzt mehr dabei war im Vergleich zu dem letzten Urlaub, ist noch sehr, sehr klein. Ne? Also es lag nicht an dem einen Kind jetzt mehr. Es war einfach gestiegene Kosten, ne? In dem Bereich, und das ist ja in vielen Bereichen so, fällt einem ja dann am meisten auf, wenn man es dann wirklich auch mal immer aufschreibt. Ne?
Ja.
Konntest du
Also
auch feststellen wahrscheinlich.
ja, wobei wir jetzt mit den Kleinkindern tendenziell noch eher in Deutschland, also noch nicht geflogen sind und eher in Deutschland geblieben sind. Aber das Haushaltsbuch klingt jetzt nach viel Aufwand, aber tatsächlich ist das Programm, das scheint dann auch eine gewisse, wo wir es schon hatten, KI zu haben oder einen Algorithmus zu haben, der den Betreff ausliest. Und dann schon relativ gute Trefferquote hat, automatisiert mir die Kontobewegungen zu sortieren, sodass ich
Okay.
da gar nicht so viel Aufwand habe,
Okay, das ist
sondern
gut. Wie heißt das Programm?
ist von Wieso Haushaltsbuch, glaube ich.
Wieso Haushaltsbuch?
Ja.
Okay, gut. Ist vielleicht ganz gut, wenn man das nochmal separat macht mit einer extra Software, wie wenn man es jetzt über die Banksoftware macht, weil die Banken bieten ja auch teilweise sowas an. Dann bleibt man halt flexibel, ne? Kann auch mal die Bank wechseln.
Ja, das und es ist halt so wenig Aufwand, weil wir halt vieles mit EC-Karte bezahlen. Wenn ich jetzt vieles mit Bargeld bezahlen würde, müsste ich das ja alles vom Kassenzettel irgendwie abtippen. Das macht dann auch keinen Spaß, glaube ich.
Nee, das macht den wenigsten Spaß, würde ich mal sagen.
Wenigsten
Ne?
Spaß, genau.
Okay. Lass uns doch mal über dich als Anleger reden. Ne? Also, was waren so deine ersten Erfahrungen mit Geld und wie hat sich das so entwickelt bis heute?
Ja.
Geldanlage.
Genau, also so ein bisschen den Grundstock, wie so oft, ja, oder wie wir es bei unseren eigenen Kindern ja gemacht haben natürlich meine Eltern erstmal gelegt, indem sie ganz clever oder ganz lieb zu ihren Kindern zur Wendezeit, also zur Wende gab es halt die Möglichkeit, ja, das DDR-Geld, die Mark in D-Mark zu tauschen und pro Person gab es ein Festbetrag, der 1:1 getauscht werden durfte. Und auch Kinder galten da natürlich als Person, also die hatten auch so eine Art Freibetrag, der 1:1 getauscht werden durfte. Und da waren dann meine Eltern so nett und haben halt für ihre Kinder entsprechend das Geld genommen, 1:1 getauscht und haben das dann in einen Bundesschatzbrief
Oh.
angelegt. Damals für unglaubliche 8%
Ui.
Jahresrendite.
Wie lang war die
Und
Laufzeit?
die ging bis 2003, also 12, 13 Jahre muss das
Ui, klasse.
gelaufen sein. Und das ist dann Anfang 2000 ausgelaufen. Und dann stand ich sozusagen mit so einem für das Alter natürlich riesigen Batzen Geld da. Ich glaube,
Aber
das waren
jedes Jahr hast
dann.
du auch Zinsen bekommen dann, ne? Jedes Jahr. Wo du
Genau,
auch was
genau.
machen konntest damit. Okay, schöne
Es war,
Erfahrung.
naja, es war ja ein Bundesschatzbrief, der sozusagen wie so ein Festgeld, glaube ich, lief. Also man kam dann auch erst zum Ende dann ran und hat den erst ganz zum Schluss ausgezahlt bekommen.
Ah, der war endfällig dann, also mit den
Genau, der hat es
Coupons.
sozusagen thesauriert oder aufgesammelt, die Zinsen. Und war dann, glaube ich, beim Ende bei irgendwie 3.000 Euro angesammelt. Und ja, parallel hatten wir halt sozusagen, wie es wahrscheinlich in vielen Familien so Erfahrung gibt, ein Freund der Familie wechselte oder fing an bei einem Beratungsfirma oder
Ah
Vermögensberater
ja.
bei der DVAG. Und der hatte dann meine Eltern halt auch schon beraten und auch so in Richtung Fonds so ein bisschen beraten und ihnen was angeboten. Und hat dann halt auch mich, ich hab's bei meinen Eltern ja gesehen, mein Vater hat dann jedes Wochenende fleißig sich die Kurszahlen aus der Zeitung abgeschrieben und
Was war das für
notiert.
ein Fonds? DWS?
Mein DWS, genau. Also so ein Anleihen, Euro-Staatsanleihenfonds. Also mir hat er auf jeden Fall einen Euro-Staatsanleihenfonds verkauft und den Osteuropa-Fonds.
Ach du lieber Himmel.
Damals war es noch gut. Also
Ja,
die ersten Jahre war das.
hat vielleicht geklappt, aber es ist halt für ein Erstinvestment direkt in so
Ja.
eine Nische zu gehen wie Osteuropa, ist natürlich ja, sehr
Das
besonders.
stimmt. Ja, genau. Also das war so 2003, wo ich dann mit dem Geld, was ich aus diesem Bundesschatzbrief bekommen habe und dann noch ein bisschen Selbstersparten, also es waren dann in Summe 5.000 Euro, die ich dann dort sozusagen angelegt habe, um auch erste eigene Erfahrungen zu sammeln. Und ja, so ist es quasi gestartet mit der Aktienerfahrung. Und dann ist mir jetzt auch so im Zuge dessen so ein bisschen aufgefallen, ja Mensch, sind jetzt schon 20 Jahre vorbei, jetzt auch September 2003 und jetzt Oktober 2023.
Ja, da hast du ja schon einige Erfahrungen gesammelt, wahrscheinlich in der Zeit.
Genau.
Ist ja ein bisschen was passiert in den 20 Jahren, ne? Ich habe gesehen, du hast ja dann angegeben, was du so für Erfahrungen schon konkret gemacht hast. Und da war einiges dabei. Also bist du auf jeden Fall jemand, der schon viel probiert hat und probiert. Da reden wir noch drüber. Aber du hast keine Einzelaktien offenbar. Das ist eine bewusste Entscheidung oder hat sich das nie so ergeben, dass du jetzt für einen Wert da jetzt so viel Interesse hattest?
Genau, also ich habe an und für sich eigentlich ETFs, also anfangs halt diese verwalteten Fonds und irgendwann dann ja so gemerkt, okay, Fondsmanager, die mögen Ahnung haben, aber irgendwie, ob die immer besser oder schlechter sind, das ist schwer vorherzusagen. ETFs sind da sozusagen waren für mich viel eine bessere Lösung. Ich habe
Wie
aber
bist du auf
tatsächlich.
die Erkenntnis gekommen, dass das so ist?
Letztlich eigentlich durch ein Buch von Nassim Taleb, ich glaube Narren des Zufalls hieß es. Das war für mich ein prägendes Buch, weil er
Okay.
darin so ein bisschen beschreibt, so wie das Survivorship
Bias.
Bias. Also ne, man redet immer nur über die, die erfolgreich sind, über die kleine Prozentzahl und über die, die keinen Erfolg haben.
Oder die
Redet
es
man
nicht
ja
mehr gibt,
nicht.
ne? Oder die es
Oder
nicht mehr
genau, oder
gibt.
die, ja, genau. Und das war so für mich der Augenöffner, dass ich gedacht habe, ein Fonds ist immer eine Spekulation darauf, dass der Manager besser ist als der Markt, aber eigentlich reicht mir doch die Marktrendite, dann bin ich doch voll zufrieden. Und schalte das Risiko aus, schlechter wie auch die Chance, besser als der Markt zu sein. Aber der Markt reicht mir ja. Und deswegen waren ETFs für mich eigentlich die. Für mich, der sich eben nicht mit massiv jeden Tag mit Finanzinformationen beschäftigen will, die optimale Lösung.
Okay, super Erkenntnis. Also das Buch hat dir geholfen, ist ja auch vielleicht ein Tipp für die anderen. Ich persönlich kenne es tatsächlich noch nicht. Also ich habe das schon öfters jetzt gehört, Nassim Taleb, Narren des Zufalls, aber habe es mir noch nicht durchgelesen. Ne?
Also ich glaube, der Schwarze Schwan, den habe ich noch nicht gelesen. Der ist, glaube ich, so das Bekannteste von ihm. Aber das, ja.
Das hat gereicht für dich, dass du schon die Erkenntnis im Prinzip hattest. Ne? Also der ganze Aufwand, Markt schlagen und so und die Kosten, die man dafür hat, lohnt sich am Ende voraussichtlich nicht. Ne? Und der passive Weg, also die Marktrendite abzuschöpfen, reicht ja erstmal aus.
Also vielleicht war es auch so eine Kombination aus dem Buch und der Zeit, weil ich bin ja auch dann quasi, wie viele wahrscheinlich, die vor 10 Jahren eingestiegen sind, die nur steigende Märkte kannten, bin ich ja auch 2003 eingestiegen, kannte nur steigende Märkte und dann kam 5 Jahre später die Finanzkrise. Und dann habe ich so gemerkt, ja Mensch, die Fonds rauschen alle ab, der eine sogar stärker als der andere. Was machen denn die Fondsmanager? Warum sind die so schlecht? Und habe das dann angefangen zu hinterfragen. Und ich glaube, mit der persönlichen Erfahrung und dem Buch zusammen war das dann so das Aha-Erlebnis.
Ja, ich habe ja auch die Finanzkrise deutlich mitbekommen und gesehen, dass viele der sogenannten Experten da auch sehr ratlos waren, ne? Also diese Verzweiflung, die es da auch gab, ne? Und ja, da hat man eben gemerkt, okay, die wissen auch nicht mehr wie andere, ne? Und sind dem ganzen Spiel jetzt da ausgeliefert. Und das war, denke ich, oder auch für viele auch eine prägende Zeit. Aber trotzdem hast du auch Erfahrungen mit Zertifikaten. Was hast du denn da gemacht?
Ja, das war so ein bisschen im Studium. Also ich bin studierter Wirtschaftsingenieur und hatte dann halt auch neben dem Ingenieurthemen ja auch Wirtschaftsthemen und hatte Finanzierung und Investitionen als Kurse. Und da wurden halt auch einfach Berechnungen angestellt, wie berechne ich einen Put, einen Call und so Themen. Und dann, wenn man das irgendwie im Studium so theoretisch macht, dann reizt es einen halt auch mal mit Zertifikaten selbst. Also ich habe dann meistens so Bonuszertifikate.
Da ist man ja Stillhalter, ne? Im Prinzip, wenn man das jetzt so
Genau,
auseinanderschraubt, das Ganze. Ja.
man muss hoffen, dass eine Cap-Schwelle nicht gerissen wird und dann kriegt man den Bonus, wenn das, ja, wenn die Spekulation klappt. Und ja, damit habe ich so ein bisschen gespielt, aber das war
Okay, nee,
Spielerei.
also ich habe ja auch alles schon ausprobiert, logisch, ne, weil ich auch aus der Bankenwelt komme. Und die Zertifikate, die am liebsten verkauft werden an die Kunden im Moment, und es werden wieder viele Zertifikate verkauft, ne, also im Sparkassenlager und Volksbankenlager wird viel verkauft, sind eher die uninteressanten, ne, wo man eigentlich ja so eine komische Kombination zwischen großem Puffer und bisschen Rendite und doch hohen Kosten irgendwie hat. Ich glaube, so die Dinge wie jetzt Bonuszertifikat oder auch Discountzertifikat oder auch Aktienanleihe, das ist noch grundsätzlich irgendwie nachvollziehbar und hat auch vielleicht hier und da eine Berechtigung, ne? Aber für den langfristigen Anleger, der braucht die eigentlich auch nicht, ne? Aber ich denke, die kann man noch am ehesten nachvollziehen. Okay, aber nicht nur das, dass du jetzt mit Zertifikaten schon Erfahrung gesammelt hast, auch am Kryptomarkt bist du aktiv, ja, und sogar P2P, also vielleicht kannst du da mal kurz sagen, was du da gemacht hast und auch was das P2P eigentlich da ist. Und da bin ich
Ja.
übrigens auch großer Skeptiker beim P2P-Bereich.
Ja, das ist vielleicht so ein bisschen auch, wenn man in Anführungsstrichen langweilige und passiv anlegende ETFs hat, die halt so laufen, wie sie laufen, wo man immer nur mal schauen muss, so à la Asset Allocation muss ich vielleicht mal rebalancieren. Dann habe ich mir mal so kleine Spielereien, Positionen
Es war dir also zu
gesucht.
langweilig.
Naja, als in Finanzen interessierter Mensch gucke ich eben so nach, auch was es noch so gibt und teste dann mal aus, aber halt auch immer auf einem Niveau, dass ich sage, wenn das jetzt in die Binsen geht, dann hängt da jetzt nicht das ganze Geld der Familie oder mein Geld dran. Und so ähnlich war es halt mit P2P, also Peer-to-Peer oder man kann es auch vielleicht mit Privat an Privat übersetzen. Also sprich, Privatleute bieten anderen Privatleuten Kredite. Das war mal in Deutschland vor 15 Jahren oder 12 Jahren Smava eigentlich oder Aux Money ganz, ganz bekannt. Die sind da jetzt aber relativ raus. Jetzt ist so der Hauptfokus eher im baltischen Raum, also Estland, Lettland, die da ganz groß sind. Und ja, europaweit, weltweit sozusagen die Möglichkeit bieten, in P2P-Kredite zu investieren, was halt alles sein kann, von landwirtschaftlichen Krediten bis Konsumkredite bis Immobilien, geht
Was
alles.
mich halt abschreckt, ist immer die Überlegung, okay, wer steht auf der anderen Seite? Eben Leute, die ihr Geld sonst wo nirgendwo herbekommen, ne? Und die Banken vergeben ja auch gerne Kredite, ne? Und wenn sie keine vergeben, dann hat das halt auch gewisse Gründe, ne? Und wenn ich jetzt dann denen halt mein Geld leihe, dann gehe ich halt das Risiko ein, ne? Und wenn ich jetzt da 100 Leuten das Geld leihe, die alle irgendwie schwach auf der Brust sind, ne? dann habe ich aus meiner Sicht durch die Streuung gar keinen so riesen Vorteil, weil die könnten reihenweise ausfallen, ne? Vor allen Dingen, wenn sie aus einer Region kommen oder aus einem Land vielleicht sogar, ne? Wegen einer Wirtschaftskrise vielleicht, ne? Die können reihenweise umkippen dann und dann habe ich von der Streuung auch nichts gehabt und gehe ja auch ein Totalverlustrisiko ein. So sehe ich
Auf jeden Fall. Ja. Also du bist ja auch abhängig von den Plattformen. Ne? Da gibt es auch
es. Ja,
Fälle,
das kommt doch
die sich dann
dazu.
als Betrug herausgestellt
Ja.
haben. Und dann ist quasi nicht der Kreditgeber das Risiko, sondern die Plattform ist das Risiko.
Genau. Alles, was nicht
Ja.
wirklich durchreguliert ist, bis ins letzte Detail, da ist gerade in der Finanzwelt, würde ich sagen, lieber Finger weg. Ja, auch wenn die Story noch so gut klingt. Also so ist meine Erfahrung. Und das ist ja in dem P2P-Bereich ja auch so. Viel Vertrauen, dass die Plattform da auch ehrlich ist und naja, gut. Okay,
Ja.
aber ich habe, also grundsätzlich finde ich es gut, wenn man Erfahrung sammelt durchs Ausprobieren. Ja, auch ich habe da ja, also in P2P noch nie was gemacht, aber mit Krypto habe ich dann schon auch was gemacht. Und du hast da was genau gemacht?
Genau, das ja letztlich also zwei, drei Coins, die mir von einem Freund weitestgehend empfohlen worden sind, der sich da auch sehr, also der das sehr intensiv macht. Und so an sich jetzt auch die Empfehlungen waren schon für die Kryptowelt gut. Ja, also keine Betrugscoins, wie man ja sonst in manchen Reportagen schon auch irgendwie gehört hat von
Ja.
diesen anderen Betrugscoins, aber letztlich halt natürlich immer noch Kryptowährung. Ich muss jetzt lügen, in deinem Fragebogen hatte ich, glaube ich, geschrieben, ich hatte mal eine kurze Zeit, da war ich 775% im Plus, glaube ich, mit dem einen Coin.
Im Maximum 775% Rendite. Aber
Habe mich
dann kommt
natürlich
der
nicht,
Nebensatz.
ja, habe mich natürlich nicht an mein Regelwerk gehalten. Ich hätte ja eigentlich dann rebalancen müssen. Hätte ich, ne, nach der Anlageallokation habe ich natürlich nicht gemacht. Und
Ja.
jetzt stehe ich irgendwie bei 50%, glaube ich.
Plus.
Nee,
Oder Minus.
also 50%, also 100% sind quasi der
Ah,
Einstiegskurs
50%
und ich habe
Minus.
jetzt,
Ah,
genau.
okay. Siehst
Ja.
du, also
Aber
das ist in
ja.
der Kryptowelt halt auch schwierig. Ich glaube mal, wenn man jetzt den Bitcoin sich anschaut, wer da rechtzeitig realisiert hätte, also jetzt frühzeitig dabei gewesen wäre, ne, und bei
Ja.
100% realisiert hätte, hätte natürlich die weitere Fahrt nicht mitgemacht, ne? Das lässt sich halt da schwer sagen, ne? Manchmal ist es gut, rechtzeitig auszusteigen, manchmal steigt man besser nicht so früh wieder aus, sondern lässt einfach mal laufen. Aber in der Kryptowelt, da ist alles möglich, ne? Das ist für mich auch zu undurchsichtig. Und ja, was waren
Ja.
das für Coins bei dir jetzt in dem Fall?
Also es gibt so einen Crow-Coin, CRO, der war
Nie
auch
gehört.
relativ, der war lustigerweise sogar recht rührig, der hat dann sogar Werbung in der Formel 1 und Co. gemacht, crypto.com, wo man dann im Nachhinein auch sagen kann, na Mensch, wenn der schon so viel Geld verprasst, um irgendwo im Fußball und in der Formel 1 Werbung zu machen, hätte vielleicht schon so ein bisschen
Sorgt für
auffallen
Vertrauen
können im
vielleicht,
Nachhinein.
ne?
Ja.
Ja.
Und ansonsten eine Mini-Position Bitcoin, die aber, also der große Teil ist in diesem crypto.com-Coin, der bleibt jetzt halt einfach liegen. Und entweder
Mal
gibt es
gucken.
irgendwann wieder einen Hype und dann
Prinzip
verkaufe ich
Hoffnung.
den.
Prinzip Hoffnung.
Ja, also
Ist ja
verkaufen lohnt
nicht.
sich jetzt auch
Ja.
nicht. Also, ne?
Ja, okay. Okay.
Na, dafür ist es halt Spielgeld. Also.
Wenn es spiegelt, ist keine Frage, ne? Kein Problem. Aber da hast du noch jetzt bei deinen erfolgreichsten Investments hast du ja geschrieben, die Kryptos waren wohl zwischenzeitlich mal die erfolgreichsten, aber jetzt, also jetzt praktisch von heute an gesehen, nicht mehr so erfolgreich rückblickend. Und dann aber dein zweites Investment war jetzt der Nasdaq-ETF, den du ja schon relativ früh gekauft hast und auch bis heute dann auch gehalten hast, dann, ne? Also Buy and Hold.
Genau, also ja, mal ein bisschen nachgekauft, jetzt dann, weil ich mich auch ein bisschen mit der Länderallokation oder Länderaufteilung beschäftigt habe, habe ich da wieder ein bisschen abgebaut, dann sozusagen ein bisschen Gewinne mitgenommen. Aber ja, da war, also der ist jetzt so auf Stand heute halt so mit der erfolgreichste
Gut.
Investition gewesen.
Okay. Das war die Sonnenseite und jetzt gucken wir uns noch kurz die Schattenseite an. Was waren so deine schlechtesten Investments? Oder sind deine schlechtesten?
Naja, letztlich eigentlich halt tendenziell dann doch auch die Spielereien. Also der P2P-Markt war so ein bisschen jetzt auch durch die Energiekrise und die Kriegskrise rüttelig. die Kryptowährung auch. Das, ja, bei den ETFs läuft es halt eigentlich hoch und runter, aber dann gucke ich halt, wenn es runtergeht, schaue ich eher, sind es jetzt Kurse, wo ich mal versuchen würde, ein bisschen nachzukaufen. Und eher nicht, also das ist auch so die Erfahrung, die ich dann gemacht habe. In der Finanzkrise war das noch, ich konnte dann gar nicht mehr ins Depot gucken, weil immer wenn man reingeguckt hat, waren die Kurse noch tiefer. Mittlerweile ist es bei mir eher, hat sich so ein anderes, wie man so schön Deutsch sagt, Neudeutsch sagt, Mindset entwickelt, dass ich
Mindset.
bei fallenden Kursen ja reinschaue. Ist es noch mehr gefallen? Ist es noch mehr gefallen? Dann kaufe ich jetzt mal ein bisschen was nach und mich nicht so sehr ärgere, weil ich ja zumindest das Vertrauen aus der Vergangenheit habe. Nach abschwingenden Phasen kommt auch wieder eine gute Phase. Und
Wenn man
aber
von der
das, ja.
Qualität überzeugt ist von einer Anlage,
Ja.
ne, kann man da hinkommen, dass man sich vielleicht sogar freut, nachkaufen zu können, wenn man gerade auch Cashbestand hat, ne? Und dann sagt man sich, jetzt kriege ich so viele schöne Anteile zu dem günstigen Preis.
Das ist halt auch eigentlich genau der Grund, warum ich keine Aktien haben möchte, weil ich dann ja immer auch schauen müsste, wenn jetzt die Firma XY gerade richtig einbricht, bricht die jetzt ein wegen des allgemeinen Markts oder bricht sie jetzt ein, weil irgendwie die Story, weil die Firma ein Problem hat? Und also da Hut ab vor jedem, der sagt, ich habe mehr Spaß an Einzelaktien, weil genau das wäre, glaube ich, wäre mir viel zu aufwendig. Regelmäßig zu schauen, sind die Firmen noch stabil oder habe ich da ein neues Nokia
Genau.
oder ein
Gutes Beispiel,
Wirecard
ne?
oder so
Weil
drin?
genau auch Nokia ja mal Weltmarktführer war in einem Bereich, ne? Man kann ja auch sagen, ich kaufe nur Marktführer oder Weltmarktführer, da kann mir nichts passieren, ne? Aber ist leider auch nicht so. Gab ja schon Beispiele, dass es auch da ja ein langer Weg nach unten geben kann und das Nachkaufen bringt dann eben nichts, ne? Da sind wir in dem Bereich von niemals ins fallende Messer greifen. Da gibt ja für beides
Genau, ja,
die
ja.
entsprechenden Sprüche dazu. Aber bei breit streuenden Fonds ist Nachkaufen grundsätzlich eine gute Idee. Aber Zeit braucht man natürlich trotzdem dann, um dann eben die Phase noch zu erleben, wo es wieder hochgeht. Ne? Früher oder später kommt es ja, aber wie lange dauert es? Das weiß man nie so genau im Vorfeld. Corona-Crash war natürlich sehr schnell wieder nach oben gegangen. Du schreibst auch bei deinen schlechtesten Investments, zum Beispiel die Riester-Rente von Fair.
Ah,
Da hat
okay,
man ja
ja,
das
stimmt.
Problem, dass viele ja mit voller Aktienquote, weil sie noch viel Zeit eigentlich hatten, in diesen Corona-Crash gegangen sind. Dann eben hat Fair oder wie die jetzt heißen, Welt oder Welt, wie heißen die jetzt, Raisin, irgendwas in die
Reason,
Richtung, aber jedenfalls eigentlich noch eine ganz gute Riester-Lösung, weil es recht günstig war und mit ETFs gelaufen ist und dieses Lebenszyklusmodell, das heißt, je nach Alter haben die eben die Aktienquote gesteuert, so war jedenfalls die Aussage. Aber dann haben sie in diesem Corona-Crash dann doch alles umgeschichtet, händisch, also sind praktisch in die eigene Strategie da eingegriffen und haben alles umgeschichtet, ich glaube bei fast allen, raus aus dem Aktienmarkt und erstmal abwarten, was da passiert. Ne? Und natürlich haben sie dann schulbuchmäßig komplett die Erholungsphase dann verpasst. Und das Problem haben am Ende jetzt die Anleger, ne? Die Sparer, die Riester-Sparer. Also du auch in der Phase dann?
Genau, danke dafür. Das war bei mir so ein bisschen auch doppelt ärgerlich. Ich kam von der Riester-Rente DWS Top Dynamic auch so ein bisschen unzufrieden, weil die dann durch die Niedrigzinsphase einen sehr hohen Anleihenanteil in meiner Riester-Rente gehalten hatten, obwohl ich halt noch
Nach so einer
30
Zeit,
Jahre
ne?
plus bis zur Rente hatte. Habe dann halt dieses Fair entdeckt. Was ja an und für sich auch von Finanztest und Co. Auch soweit mit empfohlen wurde oder als solide bezeichnet wurde, fand halt dieses Lebenszyklusmodell so spannend. Wechsel dann da rein, war vielleicht 2 Jahre oder so drin und dann kam der Corona-Crash und die haben dann echt im Tiefpunkt verkauft und sind dann fast am Hochpunkt, also nach der Erholung wieder eingestiegen. Dann habe ich erst noch überlegt, okay, dann stelle ich jetzt erstmal beitragsfrei und schaue mal. Und dann haben die angefangen, ihr Anlagekonzept auch nochmal zu verändern, um quasi so einen zweiten Corona-Crash in der Zukunft zu verhindern und sind dann auf Low-Volatility-Fonds oder ETFs umgestiegen. Also zwar ein MSCI World, aber mit möglichst wenig Volatilität. Und das war dann für mich der Punkt, wo ich gedacht habe, Volatilität ist natürlich eine Schwankung nach unten, aber auch nach oben. Also einen Low-Volatility-Fonds für die Altersvorsorge ist aus meiner Sicht völlig verquer. Und das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, dann ist eigentlich nicht mal mehr das Beitragsfreistellen eine Lösung und habe das mal so ein bisschen versucht nachzurechnen. Wenn ich das jetzt kündige und die Förderung zurückzahle und das auf einen MSCI World ETF setze, habe ich mir ausgerechnet, muss irgendwie eine kleine einstellige Prozentzahl kam ich da, die dann der MSCI World besser laufen muss, um so einen Low Volatility Fonds zu performen. Und da habe ich
Inklusive
gedacht, gut, dann kann
Zulage.
ich, also genau, also quasi die, ich weiß nicht, 10.000 Euro, die es waren, waren dann nur noch 6.000 Euro und die 6.000 Euro in einem MSCI World mit 2% mehr Rendite als der Low Volatility nach 30 Jahren im Plus im Vergleich zu dem Riester-Produkt. Und dann war für mich die Entscheidung, okay, also 2% schafft der locker, der MSCI World im Vergleich zu dem
Mehr, ne? Als
Riester, ne, also
Outperformance,
mehr
ja.
genau. Und dann war für mich die Entscheidung klar, dann raus aus dem
Ja.
Produkt und
Also das ist, ich denke, dass da auch vielleicht noch mehr in solchen Produkten auch drinstecken und sich die Frage stellen, steige ich jetzt aus, also kündige ich jetzt, ne? Dann muss ich halt die Zulagen zurückzahlen und die Steuervorteile. Das kann natürlich bei dem einen oder anderen größerer Betrag sein. Du hast ja jetzt auch zweimal die Kinderzulage, ne? Oder hat die Frau
Ja,
noch einen
das, genau.
eigenen Vertrag?
Meine Frau hat auch den
Okay.
Vertrag. Da habe ich dann gesagt,
Die hält den dann,
sie
ne?
behält den, kriegt die beiden Kinderzulagen, da dann das gebündelt. Da sage ich dann,
Okay.
ist eine andere Ausgangssituation.
Ja. Und es ist ja noch die
Genau.
Hoffnung ist ja auch noch da, dass es da eine Verbesserung geben kann. Ne? Da ist man ja irgendwie dran. Ne? Das dauert zwar alles sehr lange. Ich meine, ich beobachte das auf jeden Fall sehr genau, dass es da vielleicht im Laufe des nächsten Jahres auch neue Varianten gibt der staatlichen Förderung. Und meine Lieblingslösung wäre halt das Altersvorsorgedepot, also ein klassisches Depot, vielleicht auch nur von ausgewählten Banken, kann ja sein. Und das verwaltet dann mehr oder weniger ich als derjenige, der dafür auch dann im Prinzip die Verantwortung trägt und kann dann aber mit Steuervorteilen und Zulagen vom Staat mir eben ein Altersvorsorgevermögen aufbauen, das dann natürlich irgendwann in der Auszahlphase dann auch in eine Rentenauszahlungsphase kommen muss, wie auch immer das dann im Detail aussieht. Aber das wäre mir grundsätzlich schon recht, wenn das so eine Lösung auch geben könnte und dass man dann mit den Altverträgen in so eine neue Lösung auch wechseln kann, ne? Andere Möglichkeit ist noch, ab 2024 kann man auch Riester-Kapital entnehmen, Zulage unschädlich für Investitionen wie beispielsweise eine neue Heizung. Ne? Also auch das ist vielleicht für viele noch so ein Notausgang, wo man jetzt die Zulage nicht zurückzahlen muss und die Steuervorteile. Ne? Nur mal das zur Info. Weil dass viele unzufrieden sind, das ist mir schon klar, weil im Moment ist nichts auf dem Markt, was wirklich akzeptabel ist. Okay, gut.
Genau.
Dann wissen wir auch das. Jetzt vielleicht mal so die aktuelle Situation, wie gehst du grundsätzlich vor? Wie hast du auch Überblick über deine Anlagen und wie nennt sich die Strategie, die du da jetzt fährst?
Ja, also wie vielleicht zu Beginn schon so ein bisschen angeschnitten, besteht also die Familie als solches hat sozusagen drei Säulen, sozusagen das Gemeinschaftsgeld, wo auch ein Depot drin steckt, das Geld meiner Frau, wo ein Depot drin steckt und meine Säule
Die Kinder?
in Klammern,
Haben die Kinder auch
bitte?
schon ein
Genau.
Depot?
In Klammern plus, die Kinder haben auch
Gut,
schon Depots.
super.
Und letztlich habe ich dann, also ehrlicherweise, meine Frau hat da jetzt nicht so das große Interesse an dem Thema, aber da habe ich sie dann so ein bisschen genötigt, zumindest beim Anfang mit dabei zu sein und sozusagen diese Anlageaufteilung, die ich dann für sie auch verfolge, mitzutragen. Also, dass da jetzt halt ihre Risikoneigung oder Risikoaversion sich auch widerspiegelt. Und das dann auch eben fürs Gemeinschaftsgeld und für mein Geld und für die Kinder. So wird letztlich eben geschaut, anhand des Haushaltsbudgets, wie viel Geld geht so planerisch jeden Monat raus und wie viel Geld bleibt übrig. Und das übrige Geld ist mit Sparplänen und automatischen Überweisungen schon so weitestgehend aufgeteilt, dass automatisiert der ETF-Sparplan läuft oder automatisiert aufs Tagesgeld, was zurückgelegt wird. Und immer nur, wenn jetzt irgendwie was übrig bleibt, weil man doch vielleicht das Budget nicht ausgeschöpft hat oder weil es irgendeine größere Zahlung gab, dann wird halt nochmal separat verteilt. Oder wenn jetzt die Aktien eingekracht sind oder lange Jahre so toll gelaufen sind, dann wird natürlich auch rebalanciert.
Okay, also nur ETFs per Sparplan? Okay, wie viel hast du da? Wie viele ETFs?
Das sind leider Gottes viel zu viele,
Okay.
so ein bisschen bedingt, weil die kommen direkt, wo wir jetzt so die meisten Depots führen, sich angewöhnt hat, fast jedes Jahr den Aktions-ETF auszutauschen. Und natürlich will ich die Kosten gering halten bei den Käufen und bin dann also auch jedes Jahr in einen anderen ETF. Also ich habe in meinem Depot 8 ETFs drin, die von dem Baustein weltweit anlegend. Also das sind die Indexe MSCI World, MSCI All Country World und der FTSE All World, also die weltweit anlegenden. Und davon 8 Stück, wo ich jetzt auch so ein bisschen überlege, ob ich die mal die kleineren Positionen mal eindampfe und zusammenpacke. Aber
Ja gut, da hat man dann
letztlich,
vielleicht wieder Steuerzahlungen
ja
eventuell, ne?
eben,
Also das
genau.
ist der Nachteil. Ich persönlich achte da jetzt wirklich gar nicht drauf, ob das ein Aktions-ETF ist, weil am Ende sind es ja immer die kleineren ETFs, die vom Volumen her noch nicht so viel haben, die werden dann zum Aktions-ETF, sammeln halt genug Geld ein und wenn sie mal groß genug sind, kosten die halt eben auch Geld, ne? Also da immer von dem einen Aktions-ETF zum nächsten zu springen, hat halt im Ergebnis zur Folge, dass man eben dann am Ende relativ viele ETFs haben, die auch dann deckungsgleich sind, ne? Und gut, kann man auch lösen, ne, indem man dann einfach die bündelt und dann zusammen betrachtet, ne, als ein Bestand.
Deswegen überlege ich auch, da tendenziell zu wechseln von der Bank. Es gibt ja Banken mit günstigen Sparplankonditionen oder sogar kostenlos, also generell kostenlosen Sparplankonditionen.
Zum Beispiel.
Die ING zum Beispiel ist aktuell, glaube ich, komplett kostenlos. Der Smart Broker will 0,2% mindestens, aber 1 Euro.
Also
Also
der neue Smart Broker, der jetzt mit der Baader Bank, ne, zusammenhängt.
der alte und der neue, die hatten, glaube ich,
Ja, aber der alte war ja, die gehen ja jetzt weg von der BNP Paribas und Smart Broker wird ja jetzt praktisch so ein Frontend von der Baader Bank.
genau. Aber ich glaube, der Preis sollte, glaube ich, gleich bleiben mit den
Ja, meine ich auch,
0,2%.
ja.
Und das sind halt dann, ich glaube, 1,5% hat die kommen direkt, glaube ich.
Aber jetzt machst du im Prinzip das Gleiche, wie du mit den Fonds auch gemacht hast, ne? Du schaust jetzt da so auf diese Kosten halt und suchst dir dementsprechend die Bank aus, was wiederum zur Folge haben kann, dass du alle paar Jahre die Bank wechselst.
Das ist natürlich das Risiko, dass wenn die dann ihre Preise anpasst, das ist so die Wette, dass die längerfristig günstig bleibt. Das stimmt, ja.
Also da habe ich es eher so mit dem Pareto-Prinzip, ne? Also ich konzentriere mich auf das wirklich Wesentliche, was dann entsprechend auch den größten die größte Auswirkung hat. Und diese Kosten, okay, die machen auch was aus, aber nicht so viel, dass es jetzt so entscheidend wäre. Und das in Relation zum Aufwand, den man immer hat, sehe ich da etwas lockerer, was so diese Kosten angeht. Also so viel gibt sich das in der Regel auch nicht. Wenn man jetzt auch noch diese ganz super günstigen Neobroker sich anschaut, deren Geschäftsmodell ja hauptsächlich davon lebt, dass sie eben Provision bekommen von ihrem Handelsplatz, ne? Dass der wiederum eben in aller Regel keine regulierte Börse ist, sondern eben GetEx oder TradeGate, ne? Diese elektronischen Börsen. Das Geschäftsmodell könnte ja auch in Zukunft nicht mehr funktionieren und da werden die auch irgendwann die Preise erhöhen. Also irgendwo hat auch jede Dienstleistung auch ihren Wert und auch ihren Preis. Es muss natürlich im Rahmen sein.
Das stimmt.
Guti, dann haben wir das Thema, wie du jetzt aktuell vorgehst. Also nutzt du noch irgendwas, um dann vielleicht so eine Gesamtübersicht zu haben? Wie viel habe ich jetzt weltweit? Wie viel habe ich jetzt in Europa? Wie viel habe ich jetzt in kleinen Werten, in großen Werten? Gibt es da noch so eine Auswertung von dir?
Ja, also ich habe ja quasi das Familienvermögen in Verwaltung und auch verschiedene Depotanbieter. Also Comdirect bin ich, bei der ING bin ich, beim Smart Broker bin ich. Und das alles habe ich in diesem Open Source Programm Portfolio Performance
Portfolio Performance. Okay.
drin,
Ja.
wo ich letztlich, ja, was beim Einrichten einmal schon viel Arbeit macht, aber wenn man es da einmal drin hat, muss man halt einfach nur die Dokumente einlesen und den Konten zuweisen und dann bin ich im weitesten Sinne fertig, und habe da halt dann sozusagen die Gesamthafte. Deswegen stört es mich eigentlich auch nicht so sehr, dass ich jetzt viele verschiedene Fonds habe oder viele verschiedene Depots habe, weil alles in einem Programm zusammenläuft. Und damit kann ich einen ganz guten Überblick behalten.
Ja, nee, Portfolio Performance ist eigentlich ein sympathisches Programm. Man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Also das geht nicht ganz so schnell vielleicht immer. Man muss da ein bisschen auch Spaß dran haben. Aber ist eine Open Source Software, ne? Kostet also auch nichts.
Kostet nichts,
Ja.
genau.
Und ich werde auf jeden Fall auch einen Link da noch in die Podcast-Beschreibung reinpacken. Da könnt ihr mal gucken, ob euch das gefällt. Alternativen dazu wären halt kostenpflichtige Lösungen wie von Extrafunds. Gibt es diesen Finanzmanager? Der hat eben auch noch eine Schnittstelle zur jeweiligen Depotbank. Das heißt, dann werden halt die ganzen Informationen des Depots, ohne dass man die eingeben müsste, direkt von der Bank übermittelt. Und dann gibt es noch die Paket-App, ne? Oder Paket oder Pakete, wie das.
Parkett oder so.
Ja, da gibt es auch noch eine kostenpflichtige Lösung für diejenigen, die halt sich weniger Arbeit machen wollen und halt so eine Gesamtübersicht haben wollen, auch über mehrere Banken hinweg. Aber eins kann man mitnehmen, der Thomas ist ja Mitglied in der Gruppe bei Telegram und hat viel Erfahrung gesammelt. Und wenn man da mal eine Frage hat, denke ich, wird der Thomas auch vielleicht dann aus seinem Erfahrungsschatz dann berichten können, ne, von der einen oder anderen Bank, was er da so erlebt hat. Das ist ja auch Vorteil von so einer Community, von so einer Gruppe, wo man sich auch gegenseitig ein bisschen dann Erfahrungswerte übermitteln kann.
Ja, das fand ich sowieso toll, weil ja als Smart Broker Kunde für mich dann auch so dieser Umzug zum Smart Broker Plus ansteht und da ja auch in deiner Gruppe ganz informierte und
Genau.
rührige Mitglieder gibt, die dann da die Informationen teilen. Das fand ich auch sehr
Genau,
toll.
also wir haben da so eine Talk-Gruppe, da kommt man von der Standardseite, also es gibt ja eine Unterscheidung bei Telegram. Einmal ist es die Seite, oder nennt sich das Seite? Auf jeden Fall, da kann man nur das lesen, was ich so poste. Und wenn man dann was kommentieren will, kommt man in eine Diskussionsgruppe rein. Und da können praktisch alle, die da drin sind, auch miteinander dann kommunizieren. Und da, gerade zu dem Thema Smart Broker, gibt es da einige, die da vor dem gleichen Problem vielleicht stehen, was passiert als nächstes bei dem Umzug, und da kann man sich gegenseitig da wunderbar helfen. Also kommt gerne, wenn ihr wollt, in die Telegram-Gruppe. In die Telegram-Diskussionsgruppe kommt man dann auf Anfrage. Also da lasse ich jeden Einzelnen praktisch so separat rein, um halt zu verhindern, dass es da irgendwann nur noch Bots gibt. Da sind einige unterwegs bei Telegram, aber ich glaube, die Gruppe ist mittlerweile sauber, da sind keine Bots mehr drin und es kommen auch nur echte Menschen rein. Ja, genau. Was hast du noch so für Tipps jetzt für andere? Also, wo informierst du dich über die Finanzwelt? Du bist ja da auch interessiert. Gibt es da Podcasts, wo du sagst, den hörst du gern, oder welchen YouTube-Kanal, außer meinen natürlich, kannst du da empfehlen? Oder auch Bücher, hast du ja schon ein Buch genannt, irgendwelche Experten, denen du gerne zuhörst? Das wäre noch interessant für die Leute.
Ja, na, eingestiegen bin ich mit dem Finanztest, um mich so ein bisschen zu belesen. Ist ja ein Abo-Modell, wo man die Zeitschrift nach Hause bekommt oder auch dann habe ich mir auch schon seit Jahren diesen Vollzugriff online
Ja,
besorgt, wo man dann auch
sehr
über den
nützlich.
Finanztest hinaus ja auch bei der Stiftung Warentest nach Tests gucken kann. Also das war auch so, dass die erste Anlaufstelle, wenn es um beim Thema Finanzen, Versicherungen ging und ich so ein bisschen wissen wollte, welche Versicherung ist denn jetzt vielleicht gut und welche nicht so gut. Oder da auch häufig dann ich so Tipps gelesen habe, die wirklich teilweise Tausende von Euro uns gespart haben, die dann das Abo, was wir da jedes Jahr für zahlen, eigentlich schon über Jahre hinaus schon
Das macht sich
wettgemacht haben.
bezahlt, ne?
Genau. Ansonsten so Podcasts. Höre ich halt den Daniel Kort, so bin ich auch auf dich gestoßen.
Wie viele?
Wie viele, ja. Oder halt, weil du das, also die beim Stichwort P2P oder so andere Spielereien, dann höre ich, also ähnlich bevor ich mit solchen Dingen anfange, belese ich mich erstmal oder behöre mich erstmal, also den Lars Wrobbel, der ist
Sagt mir auch
so eine
was.
deutsche P2P-Koryphäe, den höre ich und der hat auch ein Buch zu dem Thema geschrieben. Das habe ich dann erstmal
Ganzes Buch zu
durchgearbeitet,
dem Thema.
durchgelesen.
Okay.
Genau, wo halt auch so die Risiken und die Steuerthematik und so beleuchtet wurde, ja, um das so, also um erstmal so ein bisschen ein Gefühl zu bekommen. Ja, genau, so eigentlich sind so die Hauptquellen.
Okay, dann vielen Dank. Und dann wäre noch eine Frage, die mich besonders interessiert. Was würdest du denn bei mir noch gerne vielleicht sehen? Oder was sind so Dinge, die du mir vielleicht da noch mit auf den Weg geben würdest, was dir gut gefallen würde? Wie könnte ich mich da weiterentwickeln?
Also an und für sich
Was gefällt dir
finde
gut,
ich
was gefällt dir
so,
nicht so gut? Vielleicht in die Richtung, einfach ein bisschen Feedback.
ja, also ich finde, das ist halt auch irgendwie leider Gottes immer seltener zu finden, schon von Grunde auf deine ruhige Art und deine Sachlichkeit schon sehr wertvoll und das, ich habe so verschiedene andere oder zumindest einen Kanal verfolgt bei Finanzthemen. Der hat sich dann so um 180 Grad gedreht in Verschwörungstheorien und immer alles ganz schlecht und ganz schlimm. Und den hat,
Ah, ich könnte mir
der
jetzt
war, also,
vorstellen, wenn du meinst.
der lebt auch auf Mallorca.
Ja, genau. Ja, kann man ruhig
Gell?
sagen, oder? Wie heißt der nochmal? Alle
Investieren, nee, Aktien mit Kopf.
Aktien mit Kopf, genau. Ja, fand ich auch. Der hat
Genau,
sich auch sehr
und
gewandelt, ja.
das, der war auch vorher so genau in der Liga von sympathisch und authentisch und informativ wie du und Daniel Kort, aber hat sich dann so verändert in dieses Schreihals und alles ganz schlimm und überall wird nur das Böse und Schlechte. Also das finde ich so angenehm, auch an deinem Kanal, an deinen Themen, an deiner Art. Und ja, an und für sich, das, wie du es schon versuchst, spannende Interviewgäste, auch mit Interviewgäste, die mal andere Perspektiven bringen. Ich fand so die Themen Verhaltenspsychologie und Co. vom Dr. Walz, was hier so ein bisschen dann mit reingekommen ist, sehr spannend. Also ich kann es ehrlicherweise so ganz genau gar nicht benennen, aber einfach
So
so die Richtung,
passt soweit für
spannende
dich.
Interviewgäste,
Ja.
die auch mal einfach neue Blickwinkel mitbringen,
Jens
die einem
Rabe
selbst.
hatte ich ja auch jetzt
Genau, die.
als Gast, ne, der nochmal aus einer ganz anderen Welt irgendwie kommt.
Ja,
Ne,
genau. Genau, wo man auch mal selbst über den eigenen Tellerrand
ja.
hinausschaut, weil wir sind ja schon auch eine Community, die irgendwie so ihre Scheuklappen vielleicht so ein bisschen hat, weil wir alle so fürs gleiche Thema schwärmen. Und wenn man dann Gäste hat, die das Thema mal anders beleuchten oder mit anderen Blickwinkeln kommen, ist das ja auch sehr bereichernd.
Ich finde auch, da sollte man offen sein und es gibt ja nicht die eine Wahrheit, ja, und die eine Realität. Jeder lebt ja in seiner eigenen Realität und deswegen bin ich auch gerne bereit, mir da auch mit Leuten dann mal Gespräche zu führen, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, solange ich davon ausgehen kann, dass die Leute nicht einfach nur ja, ihre Sprüche im Prinzip hier dann abliefern, um halt irgendwie die Leute oder den Leuten irgendwas zu verkaufen. Also da will ich auch keinem jetzt eine Plattform bieten, die er dann eben ausnutzt, sondern aber eine offene Diskussion, ein offenes Gespräch, kontroverse Diskussion finde ich immer super und spannend und ja, jederzeit gerne. Ich mache ja gerade eine Umfrage für den nächsten Gast, den ich mal einladen sollte. Ich weiß nicht, ob du schon abgestimmt hast.
Natürlich, ja.
Und wer hat deine Stimme bekommen?
Herr Beck, oh, jetzt muss ich lügen. Herr Koma war es nicht. Aber ja, müsste ich jetzt nachschauen. Auf jeden Fall Andreas Beck finde ich eigentlich so von der Art her auch ganz spannend, wie er so an das Finanzthema rangeht. Herr Koma ist auch eine Koryphäe.
Ja. Ich glaube, im Moment führt der Christian W. Röhl, der ist im Moment auf Platz 1.
Okay,
Noch,
ja.
ja. Ich meine, der hat
Ja.
man aber auch schon, also man hat alle eigentlich schon relativ oft gehört, was ich dann gerne auch schaffen will, mal was Neues rauszukitzeln. Ne? Das wird dann halt die Herausforderung sein. Ne? Okay, aber das Gespräch mit dir, Thomas, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, das war auch wieder für viele ja, vielleicht neue Erkenntnisse, neue Ideen, neue Impulse und das ist ja auch die Idee von dem Community Talk. Hier auch mal der Aufruf, war ja auch nicht so schlimm, Thomas, oder? Ne?
War sehr
War
angenehm
okay.
hier, vielen Dank. Ja.
Also vielleicht der Aufruf an andere, die gerne mal mit mir ein Gespräch führen wollen über ihre eigene Finanzwelt, ja, und gerne die Einladung einfach mal eine Mail schreiben an mich und dann können wir was ausmachen, können wir einen Termin festhalten und dann bekommt er vorher auch noch einen Fragebogen und auf der Grundlage reden wir ganz entspannt und gemütlich und ja, ich denke, das ist dann was, wo dann auch allen gut gefallen wird. Ja, Thomas, ich wünsche dir dann weiterhin viel Erfolg, ein gutes Händchen und ich hoffe sehr, dass du auch weiterhin Teil von meiner Community bleibst.
Vielen Dank, Thomas. Danke dir.
Mach's gut und kümmere dich weiterhin gut um die Fahrpläne, dass da auch alles gut läuft in Berlin, ne?
Das mache ich.
Alles
Danke.
klar. Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.